Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, viele träumen ja davon, wenn sie in Rente gehen, endlich die Füße hochlegen zu können. Allerdings, was bringt's, wenn man viel Zeit, aber wenig Geld hat? Das neue Rentenpaket der Bundesregierung will da Abhilfe schaffen. Allerdings, die Zweifel sind groß.
Vereinfacht gesagt, zielt die neue Aktienrente darauf an, den Rentenzuschuss aus den Bundessteuereinnahmen zu begrenzen. Dafür möchte der Bund Geld am Finanzmarkt leihen und dieses in Aktien investieren. Die Rede ist von einem Kapitalstock von 200 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. Wenn's gut läuft, sollen die Erträge nicht nur das Rentenniveau stabilisieren, sondern auch die Möglichkeit geben, die Schulden zu tilgen und weiteres Vermögen aufzubauen.
Ja, und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio mal wieder unseren Rentenexperten Georg Pambukes. Lieber Georg, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, gerne.
Georg, ich habe mal gelernt, dass man an der Börse nicht mit geliehenem Geld zocken sollte. Wenn ich offensichtlich Staat bin, dann gilt das nicht für mich, richtig?
Ja, so könnte man es meinen. Es gibt ja auch den einen oder anderen Politiker, der aktuell dieses Rentenpaket 2 als Casino-Rente bezeichnet.
Ne? Ist es das denn? Ist es eine Casino-Rente?
Naja, man muss es einfach mal in Relation setzen, das Ganze. Es ist in etwa so, wie wenn ich mir 10.000 Euro leihe, dafür 4% Zinsen zahle und hoffe dann, am Aktienmarkt mehr zu erwirtschaften. Aber was, wenn nicht?
Hoffnung ist des Kaufmanns Tod, habe ich auch mal gelernt. Ja. Genau. Also, das muss man sich mal vorstellen. Das Geld, das du dir ja heute leihst, das kostet ja auch richtig Geld. Wir reden von dem aktuellen Zinsniveau. Wie realistisch ist denn das überhaupt? Du musst ja mindestens das Zinsniveau knacken, plus noch was drauf und dann noch mal was drauf, wenn du dann aus diesen weiteren Erträgen noch weiteren Kapitalstock aufbauen möchtest.
Ganz genau, und das sehen halt auch die Experten die Problematik. Wir müssen einerseits Zinsen bezahlen, auf der anderen Seite muss ich am Aktienmarkt deutlich mehr dann verdienen. Aber es ist ja die Frage, wer bezahlt denn die ganze Verwaltung und das Management dieser Anlagen?
Ist denn der Staat erfahrungsgemäß, blicken wir mal in die Vergangenheit zurück, ist er denn ein guter Fondsmanager, will ich mal so sagen?
Na, ich würde die Frage vielleicht anders formulieren. Kann er es denn überhaupt? Weil um etwas gut zu können oder etwas gut zu machen, muss ich es ja vielleicht auch erstmal gelernt haben und können. Ich sage nein, weil was hat der Staat denn in der Vergangenheit gemanagt an Vermögen? Letztendlich umlagefinanzierte Systeme, also das, was reinkommt, sofort wieder raus. Und im Regelfall reicht es ja nicht mal. Wenn man bedenkt, bei 350 Milliarden Rentenetat brauchen wir 112 Milliarden Steuerzuschuss. Also die Frage beantwortet sich von allein, ob jetzt unser Staat der richtige Asset Manager dafür ist. Und die Vergleiche mit Schweden zum Beispiel, die hinken komplett, weil dort werden Profis auch dafür bereitgestellt, um diesen Staatsfonds zu managen. Und man hat ja zwei Varianten. Einmal die vom Staat mehr oder weniger gemanagte Variante unter Bezugnahme von Experten und eine freiwillige, die ich am Markt wählen kann.
Aber irgendwie kann ich es doch schon nachvollziehen, weil man hört ja auch immer wieder, jeder soll sich privat auch darum kümmern, wie denn das Geld dann irgendwann zur Rente zur Verfügung steht. Und auch dort wird ja immer wieder geraten, ja klar, du solltest auch am Finanzmarkt investieren. Also hier macht ja im Prinzip der Staat genau das, was ja auch jedem Privatmann empfohlen wird. Kann doch nicht so verkehrt sein.
Vom Grundsatz her, kapitalgedeckt oder wie jetzt auch unser Finanzminister Lindner es ja Generationenkapital nennt, grundsätzlich in die Richtung zu denken, ist nicht verkehrt. Nur das Problem ist einfach, dass wir ja dieses Rentenpaket 2 nicht jetzt dafür verwenden, um die Rente insgesamt zu verbessern in ihrer Leistungsfähigkeit, sondern es geht eigentlich darum, das Rentenniveau zu stabilisieren.
Was genau heißt Rentenniveau eigentlich stabilisieren? Naja, wir lesen immer wieder davon.
Das ist ja diese Zahl von 48%, die man erreichen will. Aber was natürlich zur Wahrheit gehört, ist 48% von was am Ende. Wir haben ja ganz unterschiedliche Erwerbsbiografien mit ganz unterschiedlichen Rentenlücken nachher. Aber ich sag mal so, diese 48% wäre so in etwa das, was dann zuletzt bei Eintritt in die Rente vom Bruttolohn, dass das quasi dann bleibt. Ja, es ist schon sehr, sehr ambitioniert, diese Zahl zu halten. Wenn man sich mal überlegt, dass wir momentan ja, ungefähr in den nächsten Jahren 7 Millionen Babyboomer nicht mehr haben werden als Beitragszahler. Demgegenüber stehen aber immer mehr Rentner in der Zukunft. Also schwierig.
Man hört jetzt ja an unterschiedlichster Stelle, wie sich Experten äußern. So beispielsweise ja auch kürzlich die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, die das Ganze als homöopathisch bewertet hatte. Siehst du sie nicht?
Ja, man muss sich einfach nur die Zahlen anschauen. Allein 112 Milliarden müssen wir pro Jahr aus Steuermitteln in die Rente reinschießen. Und wir reden von 10 Milliarden, die jetzt zur Stabilisierung auf die nächsten Jahre bis hin auf 200 Milliarden aufgebaut werden sollen.
Also es ist ein Tropfen auf den heißen Stein sozusagen.
Im Grunde schon, Tropfen auf den heißen Stein. Und dieser Tropfen auf den heißen Stein auch noch schuldenfinanziert. Ne? Also am Ende sagt der Staat, nicht mit geliehenem Geld an die Börse zu gehen und tut es aber selbst.
Nun könnte man, lass uns mal über die Lösung sprechen oder mögliche andere Ansätze. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, wenn es unterm Strich dann zu wenig ist, dann müsste man sich halt einfach ein bisschen mehr Geld leihen. Wäre das eine Strategie?
Ja, aber dann müsste man ja grundsätzlich auch dazu stehen und sagen, okay, dann machen wir das Ganze halt auch weg von der Schuldenbremse mit allen Risiken und Nebenwirkungen und allen Nachteilen. Aber was ja hier passiert ist, dass man so eine Art Stiftungsmodell baut, um eben nicht die Schuldenbremse in irgendeiner Art und Weise zu touchieren. Also auch da wieder so ein bisschen, meiner Meinung nach, so zickzack.
Ne? Das Konstrukt hat ja einen, sag ich mal, großen Haken. Wir alle können ja nicht in die Zukunft schauen. Und das gilt für den Staat genauso. Du kannst alle möglichen Rechenmodelle natürlich darlegen. Aber was ist, wenn was passiert? Ja, also wenn genau zu diesem Zeitpunkt wiederum eine weltweite Krise da liegt, die Finanzsysteme kollabieren oder es gibt wieder eine Pandemie oder sonst irgendwas, Kriege und dergleichen. Allein die letzten 10 Jahre haben gezeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Dinge passieren, die wirklich den Kapitalmarkt zerpflücken. Ist das das große Risiko, warum es nicht aufgehen kann?
Zum Teil mit Sicherheit. Also wir haben klar nie dagewesene Krisen und Szenarien erlebt die letzten Jahre. Die hat keiner auf dem Schirm gehabt. Aber was wir insgesamt feststellen, so die letzten Jahre, dass die Volatilitäten an den Märkten, also die Schwankungsbreite, auch immer mehr zunimmt. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, so einen Lebensabschnitt wie Rente dann auch planbar zu machen. Und wir brauchen eine Sicherheitskomponente, im Übrigen auch in der privaten Strategie. Man sollte nicht nur auf ETFs und Aktien und Fonds setzen, sondern sollte das Ganze ein bisschen breiter aufstellen. Da gehören Sachwerte dazu wie Immobilien. Da gehören natürlich auch die Klassiker dazu, wenn sie entsprechend ausgestaltet sind, eine Betriebsrente, solche Themen. Kennst du ja aus der Vergangenheit auch, wir haben ja Sendungen darüber gemacht. Also es macht immer Sinn zu diversifizieren und nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Auch und gerade bei der Altersversorgung und insbesondere in diesen volatilen und nicht mehr so klar kalkulierbaren und planbaren Zeiten.
Nun ist es ja so, bei der Aktienrente, ich selbst als Privatmann merke das ja jetzt eigentlich gar nicht, wenn das kommt. Ja, ich bin ja jetzt nicht automatisch Aktionär, sondern es ist ja der Staat, richtig?
Richtig.
Ganz genau. Habe ich denn oder spüre ich denn einen sonstigen Effekt durch diese Rentenreform?
Naja, wenn das Ziel erreicht werden sollte damit, dass das Rentenniveau stabilisiert werden kann, du merkst sehr viel Konjunktiv, ne? Dann wäre es ja toll, wenn das eintritt. Aber was, wenn nicht? Ja, wenn nicht, dann hat das Risiko nicht der Staat zu tragen, sondern wir alle. Weil es ist schuldenfinanziert. Das heißt, am Ende des Tages, der Steuerzahler ist sehr wohl beteiligt und der Steuerzahler wird auch indirekt Aktionär oder eben Investor, ob er es will oder nicht. Und das Schlimme daran ist, wir tragen das Risiko, haben aber keinerlei Einfluss auf die Auswahl der Anlagen, haben kein Mitspracherecht in keinster Weise. Also privat würde das keiner tun. Privat suchst du dir deine Aktienfonds und deine Anlagen raus und entweder geht's gut oder nicht gut. Aber in dem Fall werden wir indirekt zu Aktionären gemacht und zu Risikoträgern, aber haben keinen Einfluss auf das, was da passiert.
Lass uns vielleicht mal links und rechts schauen, was machen denn eigentlich andere Länder und was könnten andere gute Strategien sein?
Ja. Naja, es gibt natürlich viele, viele Vergleiche, die zum Teil auch hinken, weil man nimmt immer gerne Skandinavien zum Beispiel. Jetzt muss man wissen, Norwegen hat viele Probleme, nur keine finanziellen, aufgrund ihrer komfortablen Situation hier rohstoffreich zu sein. Schweden mit dem sogenannten Staatsfonds, da reden wir auch über ja etwa die Bevölkerung von Baden-Württemberg, um die es da geht. Und die machen vor allem eines, dass die immer schon einen festen Prozent Prozentsatz, 2% meine ich, von dem, vom Bruttoeinkommen direkt in diesen Fonds investieren und wahlweise auch dem schwedischen Bürger die Möglichkeit geben, ein alternatives Konzept zu nutzen, also nicht nur den Staatsfonds. Mhm. Am Ende des Tages ist es dann eben auch so, dass tatsächlich von den Beitragssätzen hier Geld reinfließt. Finde ich von der Idee her auch interessant. Das war ja auch im ersten Schritt so von unserem Finanzminister geplant, dass 2%, glaube ich, vom Bruttoeinkommen da einbezahlt werden in diese Aktienrente. Da würde ich zum Teil sogar mitgehen, weil ich dann sage, okay, das ist dann beitragsfinanziert, nicht schuldenfinanziert. Und wenn wir dann noch Einfluss drauf hätten, also sprich eine Auswahlmöglichkeit besteht, dann könnte wieder ein Schuh draus werden. Aber nicht diese Blackbox, wo nachher keiner weiß, wie, was, wo. Und dann der nächste ganz entscheidende Punkt ist ja, man könnte ja auch mal die Beitragseinnahmen dahingehend versuchen zu steigern, indem man vielleicht auch wirtschaftspolitisch ein paar Weichen stellt, dass wer mehr in die Kassen reinkommt, vielleicht das Beitrag Umfeld zu erweitern, zu sagen, warum sollen nicht auch Politiker, Beamte in das System einzahlen, auch Selbstständige. Ne? Mhm. Wir hören ja oft, ja, die Selbstständigen, die sorgen vor. Wir sind in vielen kleinen mittelständischen Unternehmen drin, wo wir eins festgestellt haben, dieser Wunsch, ja, die Firma wird mich irgendwann mal ernähren und ich habe dann genügend, wenn ich die Firma verkaufe, die scheitern hier und da. Das heißt, auch da sind viele Solo-Selbstständige, Kleinstselbstständige, die eben keine Altersversorgung haben und wären vielleicht mit so einer Einzahlung in die Rentenkasse auch privat, dann würden sie besser stehen. Also ich finde es nicht so abwegig zu sagen, lass uns doch den Zahlerkreis ein bisschen erweitern. Ne?
Da möchte ich gleich noch weiter und tiefer mit dir darauf eingehen. Aber nochmals zu der Einschätzung dessen, was jetzt gerade passiert ist. War das jetzt eher ein, sag ich mal, politischer Schuss, der jetzt gelandet worden ist, um einfach mal zu schauen, jetzt in der Debatte, was kommen jetzt für Vorschläge und so weiter hoch? Also ist das Kind jetzt schon in den Brunnen gefallen oder nicht? Wie würdest du es bewerten?
Also ich würde es momentan noch relativ offen sehen, weil es ist ja nicht verabschiedet. Ne? Also und wenn man jetzt so sieht, wie viel Gegenwind da von allen Richtungen kommen, auch von Leuten hier wirtschaftsweise etc. Professor Raffelhüschen, allen voran, der sagt, naja, also größter Unfug, was hier betrieben wird und das zulasten der nächsten Generation, die will man ja eigentlich entlasten und genau das Gegenteil passiert da. Also ich würde es momentan noch als offen sehen, vielleicht wird auch noch mal ein bisschen nachjustiert, vielleicht bei dem Thema, ob es doch nicht schuldenfinanziert, sondern beitragsfinanziert, dann passiert, wir werden sehen, ich würde es noch offen sehen. Ich glaube, es ist noch nicht hundertprozentig in trockenen Tüchern,
würde ich mal behaupten. Dann wollen wir genau über die Prozent sprechen an Wahrscheinlichkeit, die aus dem gesamten Rentenreformpaket, welches ja zweifelsohne notwendig ist, vielleicht ein besseres Paket macht. Welche Ideen du hast und welche diskutiert werden, darüber möchten wir gleich hier in dieser Chefsache-Sendung sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur Chefsache-Sendung. Bei mir im Studio ist Georg Pambukes. Wir sprechen über das geplante Rentenpaket der Bundesregierung, die sogenannte Aktienrente. Wir haben festgestellt, reicht unterm Strich nicht aus und hat ein gewisses Risikoniveau, dass es dann eben doch nicht aufgeht. Deshalb würde ich ganz gerne jetzt im zweiten Teil der Sendung mit dir mal darüber sprechen, was gibt es denn eigentlich für Alternativen. Ausgeschlossen hast du, mehr Geld aufzunehmen am Finanzmarkt, weil damit würde dann sozusagen das Risiko größer werden. Aber lass uns mal beispielsweise darüber sprechen, das Renteneintrittsalter beispielsweise zu verändern. Also wir erinnern uns dran, wir haben die demografische Alterspyramide, immer mehr Babyboomer gehen jetzt in das Rentenalter. Die Rede ist von Millionen von Menschen und es gibt einfach viel, viel weniger Beitragszahler. Also man könnte das lösen, dass diejenigen, die jetzt arbeiten, länger arbeiten. Finde ich persönlich als aktuell Arbeitender, ehrlich gesagt, nicht so toll.
Ja, werden wahrscheinlich viele in die Richtung so sehen, auch nicht toll finden. Aber mir ist diese Diskussion oft zu einseitig. Ich erlebe in meiner Praxis sehr viele Menschen, die jetzt vielleicht auch in Berufen sind, wo sie körperlich nicht so in Arbeit sind und durchaus aber leistungsfähig sind. Und reden wir doch auch mal über die, die länger arbeiten wollen. Da gibt's garantiert ein paar. Und lass uns doch vielleicht mal mehr Flexibilität da reinbringen. Warum muss denn zwingend jemand, der noch arbeiten will, warum soll der in Rente gehen? Warum soll dieses Know-how aus dem Arbeitsmarkt verschwinden, Wir erleben ja oft, dass Jung und Alt, wenn sie gut miteinander können, dass das natürlich eine Top-Kombi ist. Ne? Also ich würde da ruhig auch mal ein bisschen in die Richtung gehen. Ja, müssen es denn starre Renteneintrittsalter sein oder können wir da nicht so eine Art Flexi-Phase irgendwo installieren, dass man sagt, okay, der seine 45 Jahre voll hat, damit klarkommt, der soll auch früher gehen. Oder in bestimmten Berufen, die einfach körperlich einen zu sehr, denken wir mal an die Dachdecker, Handwerker, Pflegeberufe etc., die schaffen ja heute nicht mal die normalen Renteneintrittsalter. Also, aber vielleicht mal zu schauen, okay, kann man da eine flexible Variante einbauen? Warum nicht?
Also ja, es implementiert, finde ich, auch oft in der Diskussion so ein bisschen den Zustand, dass man eigentlich unzufrieden ist mit dem, was man tut. Mhm. Ist das tatsächlich so auch der Wunsch, möglichst schnell ein Ende des Arbeitslebens in Sichtweite zu haben? Ja. Weil das, was ich heute schon tue, eigentlich nicht so toll ist.
Also mir fällt da spontan ein Zitat von dem ehemaligen Ministerpräsident Baden-Württembergs, Lothar Späth, den ich sehr geschätzt habe. Wir müssten uns damals schon, Ende der 80er Jahre, wir müssten uns mal wieder mehr über den Spaß an der Arbeit unterhalten, als nur am Spaß in der Freizeit.
Die aktuelle Diskussion geht gar nicht so richtig Richtung Spaß an der Arbeit, sondern es geht ja jetzt in der Tat eigentlich eher darum, dass wir weniger arbeiten wollen. Wie passt denn das jetzt eigentlich zusammen, wenn du mal dir diese Diskussion anschaust, 4-Tage-Woche beispielsweise? Ja? Das heißt, weniger arbeiten bedeutet auch weniger eigentlich dann einbezahlen in die Rente, es sei denn, du hast unfassbare Produktivitätsgewinne. Wie betrachtest du die Diskussion gerade vor dem Hintergrund dessen, was denn da auf uns zukommt in den nächsten Jahrzehnten, gerade was die Rente angeht?
Also bezogen auf die sozialen Sicherungssysteme ist natürlich weniger Einzahlen fatal. Wir müssten ja eigentlich jetzt über Lösungen nachdenken, wie kriegen wir mehr rein in die Kasse, ganz einfach ausgedrückt. Mit weniger Arbeiten funktioniert es nicht. Also die betriebswirtschaftliche Grundformel kann nicht ausgehebelt werden, dass ohne Arbeit, ohne Produktivität Gewinne entstehen. Wenn das passieren würde oder so wäre, dann würden wir alle, glaube ich, nur noch die Füße hochlegen.
Nun könnte man ja sagen, ja, aber es gibt jetzt eine andere Seite, die sagt, naja gut, aber wir haben ja Entwicklungen wie beispielsweise Digitalisierung, Automatisierung, wir haben eine künstliche Intelligenz und so weiter. Das heißt, dort werden ja auch Effizienzen und vielleicht auch Effektivitäten gewonnen, sodass wir am Ende halt für weniger Einsatz an Personal und Arbeitszeit am Ende dann doch mehr rausbekommen. Ist das wahrscheinlich?
Das ist die spannende Frage. Wir wissen es nicht, ob es so ist. Na, auf dem Papier oder in der Theorie hört sich das alles immer spannend an. Ich glaube, am Ende des Tages, egal wie stark die Digitalisierung, KI etc. auch unser Wirtschaftssystem noch verändern wird, auch zum Positiven, da gibt es sehr, sehr positive Entwicklungen, ist nicht alles negativ. Ich glaube aber, am Ende des Tages geht es trotzdem unterm Strich darum, dass Menschen in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, mit allem, was da noch kommt an der Digitalisierung, daraus Produktivität entsteht. Und die entsteht ja nicht nur, weil KI da ist, sondern irgendjemand muss die ja auch führen, managen. Muss sie ja auch in Ergebnisse produzieren. Und ich glaube, am Ende des Tages, da sehe ich so ein bisschen den Engpass bei dem ganzen KI-Thema, dass, wenn es um Ergebnisse nachher geht, sehr wohl wieder Menschen da sein müssen, um das in die richtige Richtung zu bringen, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen.
Gehen wir nochmal zurück zu weiteren Strategien, was man noch so alles machen kann. Hier mal einen Haken dran. Man könnte jetzt sagen, haben wir auch vorher kurz diskutiert, dass du die Rentenbeiträge erhöhst. Ja? Also, dass wir de facto jetzt einfach schon mehr einbezahlen. Anführungszeichen einfach, weil heute bleibt ja schon eigentlich sehr viel oder sehr viel weniger übrig von dem, was ich netto in meinem Geldbeutel habe. Wie realistisch ist das?
Naja, Beitragssätze in der Theorie zu erhöhen, das geht leicht, nur es muss ja bezahlt werden. Das heißt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber belastet es zusätzlich. Meine Idee wäre eigentlich auch die, die in Skandinavien oder auch schon von unserem Finanzminister damals angedacht war, warum nicht jetzt Teile vom Beitragssatz jetzt schon in eine kapitalgedeckte Rentenstütze. Genau, vom Laufenden. Dann müssen wir ja nicht über mehr reden. Dann reden wir darüber, dass wir den, wie gesagt, Einzahlerkreis erweitern. Beamte, Selbstständige mit einzubeziehen. Und natürlich ganz klar wirtschaftspolitisch die Weichen zu stellen, dass wir insgesamt mehr Produktivität generieren. Und damit kommt wieder mehr in die Kasse rein.
Was man auch hört aktuell in den Diskussionen ist das Thema Umverteilung. Ja, es gibt in Deutschland, glaube ich, rund 200 Milliardäre. Gerade so aus der sozialdemokratischen Ecke hört man, naja, wie wäre es denn eigentlich, wenn man da ein bisschen umverteilen würde? Also die, die richtig viel Geld haben, sollen halt ihren Anteil noch mehr zur Verfügung stellen, damit eben die, die weniger haben, aufgefangen werden können.
Naja, also ich glaube, dass zumindest in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, klassischer Mittelstand, viele inhabergeführte Familienunternehmen, da kommt jeder seiner sozialen Verantwortung definitiv nach. Also ich kenne Unternehmer und Unternehmen, die sehr viel mehr als das, was sie müssten, tun. Also ich glaube, mit dieser Umverteilung oder mit diesen Umverteilungsfantasien kommen wir nicht wirklich weiter. Ich bin immer so ein bisschen verwundert über diese Milliardäre oder diese Top-Multimillionäre, die freiwillig in den Medien auch verkünden, sie würden gerne mehr abgeben. Dann sollen sie es doch mal bitte tun. Ich höre immer nur, sie würden. Dann sollen sie es halt machen.
Was hält sie davon
also
ab?
Also meine Meinung ist die, wenn ein Milliardär der Meinung ist, er möchte was abgeben, dann soll er es einfach tun. Mhm. Aber ein Gesetz draus zu machen oder eine Umverteilung zu machen, das halte ich für den falschen Weg. Der freiwillig mehr geben will, soll es tun. Keine Frage. Aber bisher höre ich nur, sie würden. Ich habe noch keinen gehört, der es gemacht hat.
Jetzt könnte man natürlich noch eine andere Variante, vielleicht eine härtere Strategie fahren, was das Thema Rente angeht. Und zwar, man lässt sie einfach sinken. Das heißt, das, was du heute weiter einbezahlst, ist dann halt das, was am Ende übrig bleibt. Bedeutet für diejenigen, die irgendwann später in Rente gehen, dass sie halt weniger Geld bekommen. Erfordert allerdings, dass sie natürlich eigenständig Maßnahmen ergreifen, das Ganze dann aufzufangen. Sind wir denn so fit überhaupt in der Gesellschaft, als dass wir sagen, naja, gut, wie jetzt beispielsweise in der Schweiz, da gibt es ja auch die verschiedenen Säulen, da haben wir was vom Staat, da habe ich meine hier Betriebsrente in Anführungszeichen und ich habe eben das, was ich privat noch mache. Sind wir soweit?
Also grundsätzlich so einen Weg zu gehen, das absinken zu lassen, würde meiner Meinung nach nur dann funktionieren, wenn ich auf der anderen Seite Anreize schaffe, um diese Lücke dann zu schließen.
Und wie könnten die aussehen?
Die könnten im Prinzip so aussehen, dass man das Thema, die anderen beiden Säulen im Prinzip so attraktiv, auch von staatlicher Seite ausgestaltet, dass auch ein Anreiz da ist, was zu tun. Stichwort betriebliche Altersversorgung. Da sind wir auch schon auf einem relativ guten Wege. Das letzte Betriebsrentenstärkungsgesetz hat das ganze Thema nochmal vorangebracht. Das Problem ist aber, dass es immer noch zu kompliziert ist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil das unser Brot- und Buttergeschäft ist. Und das Thema der Einrichtung.
Was ist also zu kompliziert? Das heißt, die Arbeitgeber, die müssen das ja im Prinzip
anbieten. Die müssen es machen.
Tatsächlich sieht es aber ein bisschen anders aus. Und zwar wie?
Ja, tatsächlich ist es so, dass es halt wieder an der Bürokratie scheitert oft, ne, an den Regelungen. Man könnte das einfach machen, indem man zum Beispiel sagt, okay, Summe X, die in den Bereich eingezahlt wird, ist von der Steuer- und der Sozialabgabenpflicht befreit. Das macht man völlig unkompliziert. Man könnte auch hergehen, die private Säule beispielsweise, die dritte Säule, so gestalten, dass man sagt, okay, so und so viel 1.000 Euro kann ich im Jahr steuerfrei einzahlen und darauf muss ich dann nachher nur einen abgesenkten Steuersatz zahlen. Man könnte da schon das eine oder andere tun, was ja in Teilen mit Riester-Rente und anderen Ideen ja in der Vergangenheit schon leider nicht optimal, aber schon gedacht wurde in die Richtung. Also man könnte schon Anreize schaffen, dann würden die Leute auch mehr tun. Aber man kann nicht erwarten, dass sie aus versteuertem Geld einzahlen und hinterher müssen sie nochmal Steuern zahlen. Das wird schwierig.
Was ich schon so ein bisschen bei dir auch raushöre, es sollte auf jeden Fall einfach sein. Ja? Also nicht jeder ist zu Hause jetzt irgendwie ein Kapitalmarktspezialist und Broker und was weiß ich was, ja? Sondern die Motivation und auch, wollen wir ehrlich sein, auch die Finanzkompetenz ist sehr unterschiedlich. Das heißt, dein Ratschlag wäre, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass es quasi wie von selbst, aber diversifiziert stattfindet, richtig?
Absolut. Man könnte es auch so vergleichen, es sozusagen den Autopilot einzuführen, der dann eben jeden abholt und zum Ziel bringt, je nachdem, wie stark seine Risikoneigung oder seine Präferenzen sind. Ich denke, das ist schon wichtig, dass man auf die einzelnen Leute auch eingeht oder auf die Bedürfnisse, weil der eine ist vielleicht risikofreudiger, der andere ist sicherheitsorientierter. Aber auch das kann man mit Autopilot-Lösungen schaffen, dass man sagt, okay, das wäre jetzt eine konservative Strategie, das wäre eine mittlere und das wäre eine chancenreiche. Im Übrigen macht es Schweden so.
Letzte Frage, weil die Zeit uns tatsächlich wegrennt, lieber Georg. Die eine Strategie ist, ich sag mal, darauf zu achten, was andere tun und zu hoffen, dass es gut für mich am Ende ausgeht. Die andere Strategie ist, dass ich mich um das kümmere, was ich selbst beeinflussen kann. Ja. Heißt ganz konkret, wie sieht dein Tipp aus, dass wir heute schon für das Alter vorbereitet sind? Und wie sieht dein Tipp aus für all diejenigen, die schon im Alter sind?
Also, das ist eine schwierige, knifflige Frage. Aber zunächst mal wichtig, das Allerwichtigste, nicht allein auf die Politik oder auf die gesetzliche Rente verlassen. Das wäre schon mal ein ganz guter Ratschlag. Das heißt, Eigenvorsorge in jedem Fall. die breit machen, wenn es Betriebsrentenangebote gibt beim Arbeitgeber, auf jeden Fall nutzen, fragen danach, wenn nichts aktiv gemacht wird. Privat, natürlich würde ich immer versuchen, privat etwas chancenorientierter anzulegen. Wenn ich einen Autopiloten will, privat, dann sind solche sogenannte ETF-Fonds natürlich eine Lösung, die sind kostengünstig. Sie bilden aber einen Markt nur ab. Ne? Das heißt, der Markt bleibt vom Risiko her trotzdem bestehen. Also das Marktrisiko, ich kann hoch, kann runter gehen, aber ich bin dann breit angelegt. Und für alle Cracks, sage ich mal, die sollten sich vielleicht auch ein bisschen einfach mehr mit den Finanzthemen beschäftigen, vielleicht sich nach kompetenten Beratern auch suchen, die sie in Nischen oder in bestimmte spezielle Gebiete auch unterstützen. Es ist kein Hexenwerk, aber man muss sich halt damit beschäftigen.
Auf jeden Fall nicht solche Berater, die du jetzt tagtäglich in den sozialen Medien siehst, die mit null Arbeit Millionen scheffeln, richtig?
Das wäre vielleicht die falsche Adresse, ja.
Alles klar. Lieber Georg, herzlichen Dank für diese Einschätzung an dieser Stelle. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis bald wieder. Tschüss.